Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Das Wort Gottes für diesen Gründonnerstag steht im ersten Brief des Paulus an die Korinther im 11. Kapitel. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib für euch. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Lasst uns beten. Herr himmlischer Vater, segne du nun alles Reden und Hören durch Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Gründonnerstag, Tag der Einsetzung des heiligen Abendmahls. Heute erinnern wir uns an eine der größten Gaben Gottes. Man könnte fast sagen, dass der Gründonnerstag für uns als lutherische Kirche ein hoher Festtag ist, mitten in der besinnlichen Karwoche. Warum? Im Abendmahl empfangen wir das Evangelium ganz verdichtet. Hier wird die frohe Botschaft Jesus für dich besonders greifbar und erlebbar. Wir sind Glieder der lutherischen Kirche, die diese biblischen Überzeugungen hochhält. Doch sind sie auch angefochten, in Frage gestellt? Empfinden wir die Sehnsucht nach dem Abendmahl? Ist uns bewusst, was Gott uns hier schenkt, welch unaussprechlich große Gabe? Können wir im hochtechnologischen 21. Jahrhundert an der wahren und wirklichen Gegenwart von Leib und Blut Jesu festhalten? Und was meint Paulus, wenn er vom Empfang des Abendmahls zum Gericht redet? Viele Fragen. Liebe Gemeinde, lasst uns zwei Punkte aus dem Abschnitt des Paulus einmal näher anschauen und hören, was Gott uns sagt, wie er bei diesen Fragen weiterhelfen kann, was ihm bei allen unseren Gedanken wichtig ist. Paulus betont, dass er die Einsetzungsworte vom Herrn empfangen hat, das heißt von Jesus Christus selbst. Damit hebt er diese Verse hervor. Hinzu kommt, besonders wichtige Texte kommen in der Bibel mehrere Male vor. Wir haben zum Beispiel die 10 Gebote, die kommen zweimal in den Büchern Mose vor. Oder das Vaterunser, das haben wir sowohl bei Matthäus als auch bei Lukas zweifach überliefert. Bei den Einsetzungsworten nun ist es so, dass sie sogar viermal vorkommen. Bei Matthäus, Markus, Lukas, wir haben sie gerade schon gehört, und bei Paulus, was ich gerade verlesen habe. Das zeigt uns, wie zentral das Abendmahl für den christlichen Glauben ist. Doch dadurch wissen wir noch nicht, wie die Einsetzungsworte zu verstehen sind. Ist es nicht leichter, ein symbolisches Verständnis zu haben? Das würde heißen, Jesu Leib und Blut sind nicht gegenwärtig, sondern Brot und Wein weisen als Symbole darauf hin. Den allermeisten Menschen erscheint es wahrscheinlich absurd, Leib und Blut Christi in Brot und Wein hier auf dem Altar, in unseren Mündern. Muss man sich darüber mit anderen Christen streiten, mit ihnen sogar die kirchliche Gemeinschaft aufkündigen? Für Luther war das so. 1529 fand in Marburg, in unseren hessischen Landen, ein Religionsgespräch zwischen lutherischen und reformierten Theologen statt. In 14 Punkten konnten sich die beiden Seiten einigen. Doch in der Frage der Realpräsenz nicht. Realpräsenz, das ist ein Schlagwort für das, was Luther im kleinen Katechismus so formuliert. Was ist das Sakrament des Altars? Es ist der wahre Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus unter dem Brot und Wein. Luther hielt kompromisslos an diesen Worten fest. Das ist mein Leib. Doch warum? Was machte ihn so gewiss? Was kann uns gewiss machen? Hinter diesem Streit stehen tiefere Fragen des Glaubens. Ich nenne einmal drei Aspekte, die klar aus dem Wort Gottes hervorgehen, die Luther und seine Mitstreiter im Glauben an die Realpräsenz bestärken und die auch uns bestärken können. Erstens, was ist Gott möglich? Nichts ist unmöglich bei Gott. Auch was unsere Vernunft nicht begreifen kann, ist bei Gott möglich. Es war ihm möglich, die Welt aus nichts zu erschaffen. Es war ihm und ist ihm möglich, Tote lebendig zu machen. Dann ist es auch Jesus Christus, dem Sohn Gottes, möglich, seinen wahren Leib und Blut bei uns hier auf dem Altar und in Brot und Wein gegenwärtig zu machen. Zweitens, das Wort Gottes wirkt, was es sagt. Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Jesus sprach zu dem toten Lazarus, komm heraus. Und er trat wahrhaftig aus dem Grab. Gott sagt durch den Pastor, dir sind deine Sünden vergeben. Und deine Sünden sind tatsächlich vergeben. Jesus spricht, das ist mein Leib. Und sein wahrer Leib wird gegenwärtig. Drittens, Gott hat sich uns gezeigt und offenbar gemacht als jemand, der hinabkommt, der herabsteigt. Der Sohn Gottes, wahrer Gott von wahrem Gott, durch den alle Dinge geschaffen sind, wurde wahrer Mensch. Er erniedrigte sich bis zum Tod am Kreuz. Gott steigt herab, macht sich klein, um uns zu begegnen und uns zu retten. So ist Gott und so ist er auch im Abendmahl. Der Sohn Gottes ist nicht nur der Unendliche, sondern er schämt sich nicht, herabzukommen, sich klein zu machen, seine wahre leibliche Gegenwart in diesen Abendmahlsgaben zu verbergen. Es gäbe hier weitere biblische Argumente zu nennen, die zeigen, dass wir hier am Zentrum des christlichen Glaubens sind. Doch belassen wir es hierbei. Erstens, Gott sind alle Dinge möglich, auch das, was unsere Vernunft übersteigt. Zweitens, Gott wirkt, was er sagt. Seine Worte schaffen Wirklichkeit. Drittens, Gott macht sich klein, um uns zu erlösen und sich uns zu schenken. Hier im Abendmahl wird das Evangelium ganz greifbar und persönlich. Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Nicht nur damals, vor 2000 Jahren am Kreuz, sondern heute hier. Vergebung der Sünden und ewiges Leben, Gottes Geschenk für dich, verpackt in Brot und Wein. Soweit der erste Punkt. Doch wovon redet Paulus im zweiten Abschnitt, im zweiten Teil unseres Abschnittes? Beim Abendmahl geschieht noch etwas. Das mag uns vielleicht sogar noch fremder sein als die Realpräsenz. Paulus redet von einer Scheidung in würdige und unwürdige Empfänger des heiligen Abendmahls. Es besteht die Möglichkeit, an Leib und Blut des Herrn schuldig zu werden und die göttlichen Gaben zum Gericht zu empfangen. Der Apostel ruft uns Christen auf, uns vor dem Empfang zu prüfen. Diese Worte zeigen erst einmal, welch heilige, wunderbare, unfassbare Gabe wir vor uns haben. Aber lassen uns diese Worte nicht auch zurückweichen? Wollen wir das riskieren? Lockt uns Gott erst mit großen Verheißungen, um es uns dann schwer zu machen? Wie kann ich gewiss sein, dass ich das Sakrament würdig empfange? Auch hier helfen uns die lutherischen Reformatoren weiter, die die Heilige Schrift eingehend studierten. Was macht einen würdig zum Empfang? Nicht ein perfektes äußerliches Leben. Nicht, dass wir sündlos geblieben sind. Auch nicht, dass wir uns ein wenig gebessert haben, vielleicht. Sondern der rechte Glaube macht einen zum würdigen Empfänger. Was gehört dazu? Zum Beispiel die oben genannten Punkte. Vertraue darauf, dass Gott alle Dinge möglich sind. Glaube, dass Gott über deiner Vernunft steht. Glaube dem Wort der Heiligen Schrift. Gott lässt dir sagen, ich habe auch die Macht, dass der wahre Leib meines Sohnes wahrhaft im Brot gegenwärtig ist, dass diese Gaben von dir empfangen werden, damit du gereinigt wirst und engste Gemeinschaft mit mir hast. Was gehört zum rechten Glauben? Vertraue darauf, dass Gott das bewirkt, was er sagt. Höre und glaube, wenn Jesus spricht, das ist mein Leib für dich, das ist mein Blut für dich. Was gehört noch zum rechten Glauben? Schließlich auch dies. Gott hat sich in Jesus Christus klein gemacht. Er ist herabgestiegen von seinem himmlischen Thron und wahrer Mensch geworden. Er hat sich für dich erniedrigt, bis zum Tod am Kreuz. Höre und glaube, dass Gott herabgestiegen ist, um dich zu retten, dass er auch heute hinabsteigt in diese unscheinbaren Abendmahlsgaben. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Wir können ihn nicht selbst machen. Er kommt durchs Hören auf Gottes Wort. Und dieser Glaube macht uns zu würdigen Empfängern. Doch eins ist noch wichtig zu wissen. Es kommt nicht darauf an, wie stark dein Glaube ist, sondern auf seinen Inhalt. Es kommt auf den an, an den wir glauben. Wenn du rufst, ich glaube, hilf meinem Unglauben, dann bist du richtig am Altar. Wenn du meinst, zu sehr gesündigt zu haben, wenn du deine Sünden bereust und nach Vergebung ringst, dann bist du richtig hier. Wenn du bekannt hast, wie wir es getan haben, im Rüstgebet, ich bin unwürdig, dann bist du würdig. Er ist gerade dann für dich da, um dich zu trösten und im Glauben zu stärken. Wenn du dir denkst, ich brauche deine Hilfe, Gott, ich brauche deine Vergebung, ich will auf dein Wort vertrauen, trotz allem. Ich bin schwach, doch du, Gott, bist stark. Wenn du das merkst, dann komme herzu. Und Jesus sagt dir zu, ich stärke dich, ich vergebe dir, ich erneuere dich, ich verbinde dich mit mir und dadurch mit allen Christen. Ich stehe dir bei. Ich gehe mit dir durch diese heilige Woche. Ich helfe dir, alles Schwere zu tragen. Ich lasse dich nicht allein. Ich bin der Größte und schenke dir das Größte, was man schenken kann, mich selbst, am Kreuz und auf dem Altar. Wie klein du auch bist, ich mache dich groß. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für die unaussprechlich große Gabe des wahren Leibes und Blutes deines Sohnes Jesus Christus. Lass uns diese Gaben voller Freude und Dankbarkeit und im festen Vertrauen auf dein Wort empfangen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.